Wer von euch kennt die Geschichte von Nehemia ein bisschen? Worum geht's im Buch Nehemia? Was ist so das große Thema? Wer weiß das? Wer kann das sagen? Einfach raushauen.
Aufbau der Stadtmauer.
Aufbau der Stadtmauer. Von welcher Stadt? Jerusalem. Genau. Sehr gut. Also das ist das Buch Nehemia. Das Volk wird danach auch wieder geistlich aufgebaut. Und darum geht es eigentlich in 13 Kapiteln. Die große Geschichte, bis es dahin kommt, ist natürlich weit mehr. Nehemia und Esra sind in der hebräischen Bibel, also im Alten Testament, ursprünglich die letzten Bücher, weil es geschichtlich eben das letzte Überlieferte ist, zusammen mit dem Geschehen, was Maleachi deutlich macht. Das ist ja bei uns der letzte Prophet, das letzte Buch im Alten Testament. Und bis dahin haben wir eine lange Geschichte von der Schöpfung über die Sintflut bis zur Berufung Abrahams und die ganze Geschichte des Volkes Israel. Wie Gott sie erwählt hat unter vielen. Er sie mit starker Hand aus Ägypten herausgerettet hat. Wie er ihnen eigenes Land geschenkt hat. Wie er Richter und Propheten geschickt hat. Wie er ihnen sogar Könige geschenkt hat, obwohl er sagte, ich bin euer König. Sie durften ihm sogar ein Heiligtum in der Stadt errichten, in Jerusalem. Eine wunderbare Geschichte, die dieses Volk hatte, und doch nahm es eine dramatische Wendung. Gott wusste das, er hat es auch weit vorher schon angekündigt, in 3. Mose 26 und 5. Mose 28, dass wenn ihr ungehorsam seid, ich andere Völker schicken werde und sie werden euch wegschleppen. Das geschah 720 mit dem Nordreich Israel und ab 605 bis 586 vor Christus mit dem Südreich Juda. 70 Jahre wurden über Juda verhängt, dass sie dort im Exil lebten. 70 Jahre, bis endlich der Erlass des Königs Kyros kam, dass man im Buch Esra nachlesen kann, ihr dürft wieder nach Hause. Und so kehrten die Juden in mehreren Rückkehrungswellen zurück. Der Tempel wurde mäßig wieder aufgebaut, auch ein bisschen gedauert, aber die Stadt lag noch brach. Fast 100 Jahre nach der ersten Rückkehr kam Nehemia mit einigen Leuten zurück und ihm wurde es aufs Herz gelegt, die Stadt wieder aufzubauen. Jerusalem wieder aufzubauen. Er weinte über diese Stadt, die in Trümmern lag. Er betet, er plant, er trifft Vorbereitungen, die er direkt dem König nennen kann. So soll es sein. Zieht über eine längere Zeit hin nach Jerusalem mit ganz viel Gepäck, ganz viel Baumaterial, das er bekommen hat. Nachts erkundigt er die Stadt, schaut, wie es wirklich dort aussieht. Und ruft das Volk auf, lasst uns die Stadt wieder aufbauen. Es bauen fast alle mit. Sogar Priester bauen mit. Sogar Apotheker bauen mit. Sogar Goldschmiede bauen mit. Jeder packt mit an. Und so geht es gut voran. Und wo etwas gut vorangeht, wenn es um das Werk des Herrn geht, bleibt eines nicht aus. Es kommt Widerstand. Wir betiteln sowas oft mit, es läuft zu gut oder es ist zu schön, um wahr zu sein. Es wird immer Widerstand geben, wenn es um das Werk des Herrn geht. Es wird immer Widerstand geben, wenn du in deinem Leben Gott fürchtest. Und heute werden wir uns die Frage stellen, wie gehen wir damit um? Was lernen wir von dem Buch, von der Geschichte Nehemias? Da werden wir einen längeren Bibeltext lesen, wo wir lernen, wie Nehemia mit äußeren Angriffen umgegangen ist. Wie er da Doppelstrategien anwendet, um dieses Werk des Herrn voranzubringen und im Vertrauen auf den Herrn bis zum Ende zu führen. Nehemia war der Führer des Volkes in dieser Zeit. Er leitete das Volk dahin, wo Gott ihn haben wollte. Wir lesen Gottes Wort aus Nehemia 3, Vers 33. Es kann sein, dass es in manchen Übersetzungen sogar schon Kapitel 4 ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also müsst ihr selber mal kurz schauen. Es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr. Das ist wie bei Star Wars so ein bisschen. Direkt sieht man die Feinde am Anfang des Filmes einfach nur in das Bild hinein. Direkt wird hier von den Feinden gesprochen. Sie spotteten über die Juden. Er sprach von seinen Brüdern und zur Oberschicht von Samaria und sagte: Was machen die ohnmächtigen Juden? Wollen sie Jerusalem für sich befestigen? Wollen sie zum Opfer schlachten? Wollen sie es heute vollenden? Wollen sie die Steine aus dem Schutthaufen wieder zum Leben bringen? Die sind doch verbrannt. Und Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und sagte: Was sie auch bauen mögen, ja, wenn ein Fuchs daran hinaufspringt, so reißt er ihre Steinmauer doch ein. Höre, unser Gott, wie wir zum Gespott geworden sind, und lass ihre Schmähung auf ihren Kopf zurückkommen. Gib sie der Plünderung preis in einem Land der Gefangenschaft. Decke ihre Schuld nicht zu, und ihre Sünde werde vor deinem Angesicht nicht ausgelöscht. Denn sie haben in den Bauenden dich zum Zorn gereizt. Wir aber bauten die Mauer weiter auf, sodass die ganze Mauer bis zur Hälfte geschlossen werden konnte. Und das Volk war mit ganzem Herzen an der Arbeit. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber, Ammoniter und Aschdoditer hörten, dass die Ausbesserung an den Mauern Jerusalems Fortschritte machte, weil die Breschen sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Und sie schlossen sich zusammen, alle miteinander, um zu kommen, um gegen Jerusalem zu kämpfen und darin Verwirrung anzurichten. Da beteten wir zu unserem Gott und stellten eine Wache gegen sie auf, Tag und Nacht zum Schutz vor ihnen. Und das Volk von Juda sagte: Die Kraft der Lastträger schwindet, es ist noch so viel Schutt da. Wir schaffen es nicht mehr, an den Mauern zu bauen. Und unsere Bedränger sagten sich: Oh, sie sollen nicht erkennen und sollen nichts von uns sehen, bis wir mitten unter sie gekommen sind und sie erschlagen und das Werk zum Stillstand bringen. Und es geschah, als die Juden, die neben ihnen wohnten, kamen und uns 10-mal sagten: Von allen Orten, wohin ihr euch auch wenden mögt, die sind gegen uns. Da stellte ich Nehemia an den Stellen, die niedriger waren, als der Platz hinter der Mauer, an den offenen Stellen, das Volk auf, nach Sippen geordnet, mit ihren Schwertern, Lanzen und Bögen. Und als ich ihre Furcht sah, da machte ich mich auf und sagte zu den Edlen und zu den Vorstehern und zum Rest des Volkes: Fürchtet euch nicht vor ihnen. Denkt an den Herrn, den Großen und Furchtbaren, und kämpft für eure Brüder, eure Söhne, eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden war, dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte. Da konnten wir alle zur Mauer zurückkehren, jeder an sein Werk. Und es geschah, von diesem Tag an, die eine Hälfte meiner jungen Männer waren im Werk beschäftigt, und ihre andere Hälfte hielt die Speere, die Schilder und die Bögen und die Schuppenpanzer bereit. Und die Obersten standen hinter dem ganzen Haus Juda und an der Mauer, das an der Mauer baute. Und die Lastträger trugen ihre Last wie folgt. Mit der einen Hand arbeiteten sie am Werk, während die andere die Waffe hielt. Und von den Bauleuten hatte jeder sein Schwert um seine Hüften gegürtet. Und so bauten sie. Und der ins Horn zu stoßen hatte, war neben mir. Und ich sagte zu den Edlen, den Vorstehern und zum Rest des Volkes: Das Werk ist groß und weitläufig und wir sind auf der Mauer zerstreut, jeder weit ab von seinen Brüdern. An den Ort, wo ihr den Schall des Hornes hört, da sammelt euch zu uns hin. Unser Gott wird für uns kämpfen. Und so arbeiteten wir an dem Werk. Die Hälfte von ihnen hielt die Lanzen bereit vom Aufgang der Morgenröte, bis die Sterne hervortraten. Zur selben Zeit sagte ich auch zum Volk: Jeder soll mit seinem Helfer die Nacht über innerhalb Jerusalems bleiben, sodass sie uns als Wache dienen und tagsüber am Werk. Und weder ich, noch meine Brüder, noch meine Diener, noch meine Männer der Wache, die in meinem Gefolge waren, wir zogen unsere Kleider nicht auf. Jeder hatte seine Waffe zu seiner Rechten. Das sind Worte unseres lebendigen Gottes. In einer ganz speziellen Situation. Lasst mich nochmal beten. Unser Vater im Himmel, danke dafür, dass du lebendig bist, dass du ein großer und furchtbarer Gott bist. Und Davon wollen wir heute auch erleben, dass wir dich fürchten lernen, dass wir dich lieben lernen, dass wir staunen darüber und dass wir dir vertrauen lernen. Und dass wir nicht einfach unsere Hände in den Schoß legen, sondern aktiv bleiben, Vater. Hilf du uns dabei, zu sehen, wo wir an deinem Werk arbeiten können, und bringe du dein Werk heute zur Vollendung, so wie du es versprochen hast. Amen. Was war das Stichwort hier, was mehrfach kam? Wie wird das Ganze genannt? Werk. Das ist das Werk Gottes, und so habe ich das auch genannt in unserem heutigen Thema. Strategien gegen den äußeren Widerstand am Werk des Herrn. Nehemia hat 3 verschiedene Strategien oder Doppelstrategien gegen den äußeren Widerstand am Werk des Herrn. Zunächst sehen wir das hier. Beten und arbeiten. Das fällt in den ersten Versen auf. Das ist die erste Doppelstrategie, um gegen diese Widerstände am Werk des Herrn zu bestehen. Beten und arbeiten. Vertraue und kämpfe. Und drittens, wehre ab und baue auf. Und dieser Begriff Werk des Herrn, der kommt auch im Neuen Testament vor, wenn es um deinen und meinen Dienst im Reich Gottes geht. Auch du, der du Kind Gottes bist, der du mit Jesus lebst, du arbeitest im Werk des Herrn. Und deswegen ist das so wunderbar passend, dieser Begriff. Strategien gegen den äußeren Widerstand am Werk des Herrn. Bete und arbeite, vertraue und kämpfe, wehre ab und baue auf. Und mein Ziel heute Morgen ist es, dass wir uns bewusst werden, dass wenn wir gottesfürchtig leben und am Werk des Herrn arbeiten, dass Widerstand kommen wird. Das müssen wir uns heute Morgen bewusst werden. Wenn du gottesfürchtig lebst und am Werk des Herrn dienst, dann wird Widerstand kommen. Und deswegen wollen wir 3 Doppelstrategien aus dem Text extrahieren, wie wir gegen diesen Widerstand vorgehen können. Hier geht es um den äußeren Widerstand. Kapitel 5 beschreibt inneren Widerstand, also aus dem eigenen Volk. Und Kapitel 6 ganz persönlichen Widerstand gegen den Leiter, gegen Nehemia. Ganz gefährlich. Und wenn wir uns heute diese 3 Doppelstrategien anschauen, dann hat es alles eine passive und eine aktive Seite. Natürlich ist Beten auch was Aktives, Vertrauen ist auch irgendwo was Aktives und Abwehren natürlich auch. Aber es ist eher diese passive Seite, diese Seite, wo wir es in Gottes Hände legen, wo wir abwehren, nicht aktiv bauen, wo wir nicht kämpfen oder arbeiten. Versteht so ein bisschen, was ich meine. Es ist beides. Wir werden sehen, es geht beides ineinander. Wo Gott wirken muss, wo wir ihm vertrauen müssen, wo wir es in seine Hand geben müssen, es ist sein Werk. Aber wo wir auch aktiv sein sollen, ihm dienen sollen, aktiv. Und diese erste Doppelstrategie, die kennt ihr unter einem anderen Begriff, habt ihr sicherlich schon mal gehört, lateinisch, ora et labora. Bete und arbeite. Der eine oder andere vielleicht im Lateinunterricht früher schon mal gehört. Ich hatte sowas nicht. Ora et labora. Bete und arbeite. Und das finden wir in diesen ersten Versen, Kapitel 3, 33 bis Kapitel 4, 3, immer wieder, immer Abwechslung. Der Widerstand der Feinde erhebt sich. Sanballat, Tobia, lesen wir hiervon. Es gibt noch einen dritten, Geshem. Sie sind gewissermaßen die Gegenspieler, die Antagonisten. Und nun hören wir und sehen wir, wie Nehemia aktiv wird, und doch ist er nicht der Protagonist. Auch wenn er hier am Werk ist, aber wer wirklich der Held in der Geschichte ist, das haben wir auch oft in diesem Text gesehen. Und da möchte ich euch bitten, einmal nach Nehemia 6 zu springen. Da sehen wir gewissermaßen schon die Endauflösung des Ganzen. Die Mauer wird fertiggestellt und da sehen wir, wer wirklich der Held in der Geschichte ist. Nehemia Kapitel 6, die Verse 15 und 16. Da sehen wir den Protagonisten. Nehemia 6, ab Vers 15. Die Mauer wurde am 25. des Monats Elul in 52 Tagen fertiggestellt. Und es geschah, als alle unsere Feinde es hörten, da fürchteten sich alle Nationen, die rings um uns her waren, und unsere Feinde sanken sehr in ihren Augen. und sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott aus geschehen war. Es ist von Gott. Er ist der Held in der Geschichte, er ist der Protagonist, auch wenn Nehemia hier der Leiter und der Handelnde ist. Es ist sein Plan, es ist sein Mauerbau, es ist seine Stadt. Und das hat Sanballat nicht erkannt, dass er es mit einem lebendigen Gott zu tun hat, dessen Werk das ist. Und er wurde sehr zornig, lesen wir. Er wurde entrüstet, sagt Luther. Und sie ärgerten sich darüber, was hier passiert. Ja, Vers 34 werden einige Fragen gestellt, 5 Fragen, die einfach diesen Spott deutlich machen und dieses ganze Werk zum Liegen bringen sollen. Hier werden einige Dinge zu diesem großen Projekt hinterfragt. Das Tun, die Motive, ob sie überhaupt durchhalten können und ihre Möglichkeiten, die sie überhaupt haben. Schaffen sie das überhaupt, um dieses große Projekt zu beenden? Vers 35, da wird das noch ins Lächerliche gezogen. Schaut nochmal hinein. Da sagt Tobia, was sie auch bauen mögen, wenn ein Fuchs hinaufspringt, er reißt es ein. Er zieht diesen Spott mit ins Lächerliche hinein. Sie spotten über das Volk. Aber sie haben eine Sache vergessen. Den wirklichen Protagonisten, den wirklichen Helden in der Geschichte. Kein Fuchs, kein ganzes Soldatenheer, kein Erdbeben, nichts kann diese Mauer zum Einsturz bringen, wenn Gott es nicht möchte. Und das weiß auch Nehemia. Und deswegen lebt er gewissermaßen in dieser Doppelstrategie. Und das zieht sich durchs ganze Buch durch. Er ist sehr aktive, aber ich glaube, in jedem Kapitel finden wir ein ganz, ganz kurzes Gebet. Aus dem ersten Kapitel, da ist ein langes Gebet von Nehemia. Er betet und arbeitet. Er wendet sich beständig an Gott. Und er merkt das, dieses kleine Gebet, die Verse 36 und 37, höre unser Gott, wie wir zum Gespött geworden sind. Ist euch beim Lesen aufgefallen, wie krass dieses Gebet ist? Schaut nochmal rein, die Verse 36 und 37, Kapitel 3. Gerade Vers 37, decke ihre Schuld nicht zu. Ihre Sünde werde vor deinem Angesicht nicht ausgelöscht. Was ist das für eine Bitte? Ist euch das auch gefallen? Frage ist, sündigt Nehemia hier, während er betet? Nehemia ist auch ein Mensch, das ist keine Frage. Er wird auch gesündigt haben. Aber ich denke aus 2 Gründen. Es ist keine Sünde, sondern heiliger, gerechter Zorn. In erster Linie sehen wir, wie die Feinde wen beleidigen? Sie beleidigen Gott selbst, der dahinter steckt. Auch wenn sie das Volk angreifen, die Bauern angreifen, die hier für Gott leben. Aber wir wissen das. Dass wer Gott angreift, der greift seinen Augapfel an, so nennt er sein Volk. Oder wenn es um Saulus geht. Saul, Saul, was verfolgst du meine Gemeinde? Nein, was sagt er? Saul, Saul, was verfolgst du? Mich, sagt Jesus. Wer Jesus angreift, wer seine Leute angreift, der greift Gott höchstpersönlich an. Und das weiß Nehemia. Es geht nicht um persönliche Rachegefühle, sondern es geht um Gottes Namen, um Gottes Ehre, um sein Volk. Und zweitens weiß Nehemia, dass Gott bereits Gericht angekündigt hat über die Feinde. Er weiß, dass es ihnen selber an den Kragen gehen wird. Und so betet er gewissermaßen nach dem, was Gott bereits gesagt hat, nach der Verheißung, nach dem Versprechen, nach dem Ausspruch Gottes, nach seinem Willen letztlich. Zu Abraham hat er schon gesagt, wer dich flucht und deine Nachkommen, den werde ich fluchen. Wer dich segnet, den werde ich segnen, auch andersrum. Frage ist natürlich, dürfen wir so beten? Wir haben hier natürlich einen alttestamentlichen Text. Wir sind zeitlich, kulturell, auch heilsgeschichtlich ganz woanders aufgestellt. Wir leben im Zeitalter der Gnade, nicht mehr unter dem Gesetz. Es gibt heiligen Zorn, das ist keine Frage, wenn wir für Gottes Ehre eifern. Aber meistens ist unser Zorn leider sündig. Der eine oder andere wird das sicherlich kennen. Wie soll unser Gebet eigentlich aussehen? Vom Neuen Testament her gesehen sollen wir eine ganz andere Haltung haben. Voller Gnade und voller Wahrheit. Gerecht, voller Güte. Und, wie Römer 12 auch deutlich macht, an Rache sollen wir überhaupt nicht denken. Sein ist die Rache. Das gehört Gott. Das sollen wir überhaupt nicht daran denken. Also ich denke, unser Gebet sieht ein bisschen anders aus. Und doch wissen wir, dass Gott manche Dinge schon vorausgesagt hat. Und gleichzeitig sollen wir ein Herz haben für die Verlorenen aus Liebe zu ihnen. Dass wir auch, wie Matthäus 5, sogar unsere Feinde segnen können, für sie beten können, sie lieben können. Ein bisschen Unterschied haben wir hier. Zurück zum Bibeltext, Vers 38. Nehemia hat gebetet und nun Aktivität. Wir bauten die Mauer weiter, sodass die ganze Mauer bis zur Hälfte geschlossen werden konnte. Wir sehen Nehemia, der legt nicht seine Hände jetzt einfach in den Schoß und sagt, gut, ich habe jetzt gebetet, das reicht. Er macht weiter. Er arbeitet. Und hier sehen wir, wie göttliches und menschliches Handeln zusammenkommen. Er vertraut es Gott an und wird weiter aktiv. Er schließt sich selber sogar hiermit ein. Wir wissen, dass Nehemia mitgebaut hat. Er war sich nicht zu schade und hat gesagt, ja, macht ihr mal, ihr macht das ganz toll. Nein, er war mit dabei. Das ist ein vorbildlicher Leiter, der vorangeht, der dient. Das ist Prinzip im Reich Gottes. Der Erster sein will, der Leiter sein will, der ist der Diener von allen, sagt Jesus später noch. Und wir sehen, wie das Werk Gottes wächst, wie die Mauer gebaut wird. Bis zur Hälfte sind sie schon fertig. Sie sind mit ganzem Herzen bei der Arbeit dabei. Der Mut war ungebrochen. Und was passiert? Schaut hinein, die Verse 1 und 2 in Kapitel 4. Es geschah, als sie das hörten, da wurden sie sehr zornig. Vers 2, sie schlossen sich zusammen alle miteinander, um zu kämpfen gegen Jerusalem und Verwirrung anzurichten. Sie üben mehr Druck aus. Sie belassen es nicht dabei, dass sie neuen Mut geschöpft haben, die Erbauer, sondern sie gehen weiter. Sie machen es noch extremer. Und jetzt müssen wir uns vergegenwärtigen, woher die alle kommen. Wir werden das Dilemma sehen. Wir lesen hier von Sanballat, Tobia, Araber, Ammoniter, Aschdoditer. Ich hatte gerade noch einen anderen erwähnt, das ist der Geshem. Ja, das ist einer von den Arabern. Wenn wir uns das anschauen, mittendrin der Kreis Jerusalem, der Samariter, Sanballat, die Ammoniter, Tobia, der Ammoniter, im Süden die Araber und die Aschdoditer im Osten, im Westen. Jerusalem mittendrin. Das ist die Situation. Von allen Seiten, sie schließen sich zusammen und ziehen die Schlinge enger. Das Netz um Jerusalem ist gesponnen. Aus ihrer Sicht scheint die Fliege in der Falle zu sitzen. Und das ist eine ernste Situation. Was macht Nehemia? Beten und arbeiten. Schaut Vers 3. Da beteten wir zu unserem Gott und stellten eine Wache gegen sie auf. Tag und Nacht zum Schutz vor ihnen. Beten und etwas tun. Nehemia und die anderen fliehen wieder zu Gott ins Gebet. Sie fliehen und flehen ihn an. Es ist die Überzeugung, dass Gott sie bewahren kann. Und in Vers 14 haben wir das am Ende gelesen, dass Gott sogar für sie kämpft. Das heißt wiederum gleichzeitig nicht, dass sie ihre Waffen niederlegen. Das haben wir gelesen, oder? Sie legen selbst an, sie handeln mit Weisheit. Sie stellen eine Wache gegen die Feinde auf zum Schutz, Tag und Nacht. Das ist weise, das ist gut. Aber wieder geht das Gebet vorweg. Beides wird zusammengeführt. Bete und arbeite. Das ist der erste Punkt. Und so ist es bis heute. Wenn du Gottes Kind bist, dann arbeitest du am Werk des Herrn. Du arbeitest in seinem Reich. Und bis heute hat sich daran nichts verändert. Wenn du gottesfürchtig lebst, und am Werk des Herrn arbeitest, dann wirst du mit Widerstand rechnen müssen. Das war vor Nehemia so, das ist bei Nehemia und das ist auch heute noch so. Und immer wieder sehen wir aber auch Reaktionen derjenigen, die gottesfürchtig gelebt haben. Ob es ein Noah war, ob es ein Josua war, ob es ein David war, ob es ein Daniel war, ob es Jesus selber war, ob es die Apostel waren. Wir sehen ihre Reaktionen, wie sie treu zu ihrem Herrn, zu ihrem Vater gestanden haben. Und wie sie Gott mehr gefürchtet haben als die Menschen. Warum ist das eigentlich so, dass Widerstand kommen wird? Jesus sagt, die Welt wird mich hassen und darum wird sie auch euch hassen. Punkt. Johannes 15. Oder 2. Timotheus 3, Vers 12, wenige Verse vor dem, was Christus vorgelesen hat. Alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Jeder, der sich treu zu Jesus bekennt, muss damit rechnen, mit Spott und Verfolgung. Und gerade die ersten Christen, heute viele Christen in arabischen Ländern, müssen damit rechnen, nicht nur verfolgt, sondern auch um ihres Glaubens willen getötet zu werden. Weil sie Jesus lieb haben. Und darum gibt Nehemia uns den, Olaf Scholz würde sagen, Doppelwumms, unsere Doppelstrategie mit. Bete und arbeite. Gebet ersetzt keine Tat, aber es ist eine Tat, die durch nichts ersetzt werden kann. Gebet ersetzt keine Tat, aber es ist eine Tat, die durch nichts ersetzt werden kann. Es spielt ineinander. Dass wir uns im Gebet vertrauensvoll an Gott wenden und seine Hilfe erflehen und ihm vertrauen, dass er tun kann und kämpfen wird. Aber dass wir selber auch tun. Gott ist der Handelnde in der Geschichte. Er macht die Versprechen wahr. Deswegen ist mein Aufruf, lasst uns Gott vertrauen in dem, was auch um uns herum passiert. Wie stark die Angriffe sein werden auf der Arbeit, in der Schule, auf der Uni, wo auch immer du stehst. Bete viel, bete noch mehr und arbeite. Martin Luther sagte einmal, wie ein Schuster einen Schuh macht und ein Schneider einen Rock, so soll ein Christ beten. Eines Christen Handwerk ist das Beten, sagt Martin Luther. Rede mit deinem Herrn Jesus täglich. Bringe ihm die Probleme aus deinem persönlichen Leben, wo du Anfeindungen erfährst. Aus der Gemeinde, wo sowas passiert. Auf der Arbeit, wo du das erlebst. Und manch einer würde dann sagen, gut, ich habe gebetet, das war's dann. Und ja, es gibt auch Zeiten der Geduld und des Wartens. Alles hat seine Zeit, sagt uns der Prediger. Und gleichzeitig sehen wir hier zumindest als Strategie Nehemias, die sehr sinnvoll ist, warum auch Arbeiten sehr wichtig ist. Etwas tun für Christus, aktiv zu sein, kleine Schritte des Glaubens zu gehen. Hätten sie das nicht getan, wäre es Vermessenheit gewesen. Und so steht das Handeln des Volkes, das Aktivsein des Volkes nicht im Gegensatz dazu, dass sie beten und Gott anvertrauen. Es greift ineinander. Noch einmal Martin Luther. Er sagt, man muss beten, als ob alles Arbeiten nicht nützt und arbeiten, als ob alles Beten nichts nützt. Sehr eindrücklicher Spruch, ja, hätte zu den Sprüchen der Bibel zählen können. Man muss beten, als ob alles Arbeiten nicht nützt und arbeiten, als ob alles Beten nichts nützt. Bete und arbeite. Beides greift ineinander, beide Stränge. Gottes souveränes Wirken und dass wir uns ihm anvertrauen im Gebet und das Arbeiten, das Aktivsein, die kleinen Schritte im Glauben zu gehen, es greift ineinander. Und darum ist mein Aufruf, gehe eifrig voran im Werk des Herrn. Schlagt mit mir den 1. Korintherbrief auf, Kapitel 15. Da lesen wir das an einer Stelle, eifrig im Werk des Herrn. 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Ein ganzes Kapitel lang beschreibt Paulus, Jesus Christus ist auferstanden. Ihr, die ihr glaubt, ihr werdet auferstehen. Und das ist ein Schlussvers, das ist ein Schlusspunkt, den er setzt. Christus hat den Sieg errungen. Und 1. Korinther 15, Vers 58, der letzte Vers. Daher, weil ich euch diese Hoffnung gezeigt habe, weil Christus alles geschafft hat, den Sieg errungen hat. Darum, daher, meine geliebten Brüder und auch Schwestern, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit, überreich in dem Werk des Herrn. Da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Das ist der Aufruf an dich und an mich. Seid überreich im Werk des Herrn. Seid eifrig, seid fleißig, seid unerschütterlich. Es ist nicht vergeblich, für den Herrn zu arbeiten. Und manchmal mangelt es uns an Weisheit. In diesen Anfechtungen, in diesen Prüfungen, in diesen Anfeindungen. Jakobus 1 sagt, dann bete doch Gott. Und er wird dir Weisheit geben. Willig sogar. Jakobus 1, Vers 5. Also wenn du in diesen Situationen bist, des Spottes, der Niedermachung, vielleicht sogar der Verfolgung, denke an diese Doppelstrategie. Bete und arbeite. Denke an diese Doppelstrategie. Bete und arbeite. Warum nimmt er es nicht einfach weg? Fragst du vielleicht auch. Warum sagt er nicht einfach, das ist mein Werk? Dann kann ich die doch einfach beiseite fegen. Wenn ich Gott wäre, würde ich vielleicht so handeln. Denk dran, dass Gott das große Bild hat. Alles ist von ihm, durch ihn und zu ihm hin. Es dient seinem Zweck. Es ist vielleicht etwas, was das Volk lernen sollte. Gott zu vertrauen. Fleißig zu sein, Gott lieb zu haben und für das eigene zu kämpfen, für Gottes Reich zu kämpfen. Es ist wie in der Muckibude, da müssen wir auch Gegengewichte stemmen, wohl Tobi? Ohne Gegengewichte wachsen die Muskeln nicht. Gott legt uns diese Gegengewichte manchmal auf, sonst wachsen wir nicht im Glauben. Geistlich gesehen ist das 1:1 zu übernehmen für unsere geistlichen Muskeln. Wir wachsen und Gott bringt es zu seinem Ziel. Das ist die erste Doppelstrategie, die war etwas länger, weil sie gewissermaßen auch die Grundlage für die anderen beiden legt, bete und arbeite. Aber eine zweite Doppelstrategie gegen den äußeren Widerstand am Werk des Herrn ist folgende. Vertraue und kämpfe. Wir gehen zurück zu Nehemia 4 und dort sind wir ab Vers 4, wo wir sehen, es ist doch jetzt Mutlosigkeit eingetroffen. Vers 4, die Kraft der Lastträger, sie schwindet. Es ist noch so viel Schutt da, lesen wir schaffen es nicht mehr. Sie waren körperlich erschöpft. Viele Arbeit. Sie trugen Sorge um ihre Familien. Wir wissen, die Steine konnten nicht mehr so genutzt werden, also musste da auch noch richtig gearbeitet werden, weil sie verbrannt waren. Sie mussten jetzt noch Wache schieben gleichzeitig. Und dann diese ganze Drohkulisse der Feinde rund um sie herum. Das führt zur Entmutigung. Und in Vers 5, schaut mal rein, wir bekommen Einblick in die Gedanken der Feinde. Die Bedränger sagten zu sich, sie sollen es nicht erkennen und sollen nichts von uns sehen, bis wir mitten unter ihnen sie gekommen sind. Und dann schlagen und das Werk zum Erliegen, zum Stillstand bringen. Infiltrieren, wie gemein. Gottes Werk zum Stillstand bringen. Toller Plan, aber sie hatten nicht das Wort Gottes so auf dem Spielplan ihres Spiels. Vers 6 berichtet dann von den Juden, die das so mitbekommen haben. Die sagt, die sind schon unter uns. Da, das geht nicht mehr so. Sie sind da, sie haben das längst schon infiltriert, unser ganzes Geschehen hier. Sie wollen das zum Erliegen bringen, das Werk. Was auch immer passiert, schaut, wie Nehemia reagiert. Unermüdlich ist der Feind, aber genauso unermüdlich ist Nehemia. Der hört nicht auf, für das Werk des Herrn zu streiten. Er ordnet sie, Vers 7, nach Sippen an der Mauer auf. Das tut er sehr taktisch an den Stellen natürlich, die noch nicht so hoch sind, da wo man leichter drüber gehen konnte. Und das ist Nehemias äußere Taktik, aber er hat noch eine innerliche Taktik. Und das ist das Mutmachen. Mutmachen durch Zuspruch, durch den Blick auf Gott, Gottesfurcht und Motivation. Er spricht ihnen Mut zu. Fürchtet euch nicht. Er lenkt den Blick des Volkes auf Gott und sagt, fürchtet Gott. Und der dritte Mutmacher ist die Motivation. Er sagt, hey, persönlich möchte ich euch motivieren, denkt doch an. Schaut mal hinein in Vers 8 am Ende. Kämpft für eure Brüder, eure Söhne, eure Töchter, eure Frauen, eure Häuser. Das soll mit eine Motivation sein, persönliche Motivation, für wen sie das tun. Sie wissen, sie tun das für die Stadt, die Gottes Stadt gewissermaßen ist, für ihn. Aber hier noch eine weitere Motivation, ganz persönlich, für wen sie zu kämpfen haben. Familie. Und die Feinde bekommen das mit. Aber was bekommen sie mit? Nicht, dass Nehemia toll ist. Schaut rein in Vers 9. Was bekommen sie mit? Sie hörten, dass es bekannt geworden war und dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hat. Gott hat ihren Ratschluss, ihre Pläne einfach zunichte gemacht. Gott ist es, der wirkt und handelt, der seine Leute in diesen Widerstand führt. Und so kann der Bau der Mauer fortgesetzt werden. Es hört nicht auf. Auch unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen wird es weitergeführt. Vertraue und kämpfe. Nehemias Doppelstrategie, er vertraut dem Herrn, er weiß, Gottes Werk, ihr, das muss zu Ende gebracht werden, weil Gott sagt, es ist mein Plan und es wird zu Ende gebracht werden. Es ist beides. Aber er kämpft auch. Er hat weitere Strategien, er verteidigt das Ganze. Die Frage ist heute, was erwartet Gott von dir? Vertrauen und kämpfen. Das ist ganz einfach. Wir sehen in Vers 14 dann später, dass er kämpfen wird. Er wird für dich kämpfen, wenn du in Gottes Reich dienst. Und Widerstand und Zermürbung und Kaputtmachung und Niedergeschlagenheit und Kritisierung erlebst. Er wird kämpfen. Lege dich in des Vaters Arme. Gerade du, der du Verantwortung übernimmst, der du in Leitung stehst. Halte dich fest an Gottes Wort. Besprich diese Dinge mit ihm. Im Vertrauen wende dich an ihn und kämpfe weiter. Tapfere Gemeindemänner und Frauen. Tapfere Gemeindemänner und Frauen. Lasst uns weiter vertrauen dem Herrn und kämpfen. Und so sehen wir, Vertrauen und Kämpfen hängt sehr eng zusammen mit Beten und Arbeiten. Es ist wiederum beides. Wir vertrauen Gott und werden aktiv. Und wir dürfen uns nichts vormachen. Der Feind schläft nicht. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht, wen er zu verschlingen vermag. 1. Petrus 5, Vers 8. Aber wer kämpft? Gott kämpft. Widrigkeiten lässt Gott zu. Aber er ist größer. Wir müssen uns den Bedrängnissen stellen. Auch mit natürlichen Mitteln, aber wissen, wem wir zu vertrauen haben. Gott. Dass wir kämpfen für das Evangelium, für sein Reich, für die Gemeinde. Darum sei kampfbereit mit Gebet für den Herrn. Sei kampfbereit mit Gebet für den Herrn. Vertraue und kämpfe. Und so kann der Mauerbau weitergehen. Indem sie kampfbereit sind im Gebet für den Herrn. So kann Gemeindebau weitergehen, indem wir kampfbereit sind mit Gebet für den Herrn. Nicht für uns, für den Herrn. Und nun kommen wir zur dritten Doppelstrategie gegen den äußeren Widerstand am Werk des Herrn. Wehre ab und baue auf. Wehre ab und baue auf. Und so sehen wir das immer mehr. Sie wehren ab und sie bauen auf. Sie wehren wieder ab und sie bauen weiter. Und sie wehren wieder ab bis zum Ende. Die Mauer wird fertiggestellt werden. Gemeinsames Arbeiten und gemeinsame Gegenwehr. Bauen und abwehren. Und wir bedenken, an dieser Stelle ist ungefähr Halbzeit. Da stand es gestern noch 1:2, noch ein bisschen milde. Hier war die Mauer halb fertig. Das sieht schon gut aus. Aber der Gegner ist noch da. Deswegen geht Nehemia weiter in seiner Strategie. Er weiß, wir müssen weiter abwehren und aufbauen. Und so ist es nicht anders heute. Damals wie heute, jeder hat seine Aufgabe, alle arbeiten für dasselbe Ziel. Es geht um das Werk des Herrn. Jeder von uns hat seine Aufgabe, wir arbeiten für dasselbe Ziel, das Werk des Herrn. Du mit deiner Gabe und deiner Fähigkeit und deiner Zeit und deiner Kraft und deinem Eifer und deinem Geld und alles, was Gott dir gegeben hat zur Verwaltung, sollst du investieren in dieses Werk des Herrn. Wie auch immer du das investieren kannst, die Bibel gibt uns gute Prinzipien und Leitlinien. Lass dich da auch von Gott führen. Berate dich mit deinen Geschwistern, was du investieren kannst. Aber mit deiner Gabe und deiner Fähigkeit stehst du an dem Platz, wo du zu stehen hast. Jeder wird gebraucht. Das sehen wir auch beim Bau der Mauer. Wenn wir Kapitel 3 lesen würden, es wird beschrieben, wie jeder ein Stück der Mauer baut. Jeder baut einen Abschnitt. Außer die Vornehmen, die ziehen sich zurück, die haben keinen Bock zu bauen. Manche haben keine Lust mitzuarbeiten. Schade. Kommen später noch drauf zurück. Schauen wir nun weiter in Kapitel 4, Verse 13 und 14. Wie Nehemia nun zu den Edlen, den Vorstehern und zum Rest des Volkes spricht. Wir haben ja ein riesen Bauwerk. Es ist groß und weiträumig und wir sind zerstreut. Vers 14. Woher ihr den Schall des Hornes hört, dort sammelt euch zu uns. Unser Gott wird für uns kämpfen. Also Nehemia teilt allen mit, was die nächste Strategie ist. Die Feinde, wir erinnern uns, die Karte von jeder Seite, kann ein Angriff kommen. Und das hat nicht aufgehört. Und jetzt ist es so, dass Nehemia sagt, hey, wenn die in großen Zahlen kommen, dann werdet ihr ein Horn hören. Und ihr müsst Leute dorthin schicken, dass wir diesen Großangriff abwehren können. Das ist die ganze Strategie. Sich zu sammeln gegen den Feind. Und so konnte der Feind abgewehrt werden. Aber in welchem Vertrauen, in welcher Gewissheit tut Nehemia das? Am Ende von Vers 14. Unser Gott wird für uns kämpfen. Gott tut das. Das Abwehren ist Gotteskampf. Gott kämpft für seine Leute. Für sein Werk. Immer wieder. Ich habe das bei mir unterstrichen. 5, 6 Mal, glaube ich, in diesem einen Kapitel lesen wir etwas von diesem Werk. Werk. Und so arbeiten sie, Vers 15, an dem Werk. Die Hälfte von ihnen mit Lanzen bereit, von der Morgenröte an, bis die Sterne hervortraten. Das Werk Gottes wird weitergebaut. Keiner kann das hindern. 52 Tage, muss man sich vorstellen, die Stadtmauer einer ganzen Stadt, 52 Tage. Muss man den Leuten in Berlin, des Berliner Flughafens, mal irgendwie erklären, wie das möglich war. 52 Tage, eine Stadtmauer zu bauen. Jeder wirkt mit. Gut, die hat nicht so krasse Auflagen wahrscheinlich, aber Es hat funktioniert, weil es Gottes Werk war. Und so lesen wir in den letzten beiden Versen noch eine weitere Maßnahme, dass schnell gebaut werden kann. 52 Tage. Jeder soll mit seinem Helfer über Nacht nun in Jerusalem bleiben, sagt er. Nehemia taktiert weiter. Er ist der Stratege. Er weiß, wie das Werk Gottes weitergebaut werden kann. Er ist der Leiter, der weiß, was Gottes Wille ist. So können sie da bleiben, haben nicht erst den Nachhauseweg. Sie können Ressourcen schonen und Nehemia macht sogar deutlich, Vers 17, wir haben uns nicht mal unsere Kleider ausgezogen. Sie sind nicht nach Hause gegangen und haben sich das Schlafgewand angezogen. Sondern sie blieben da. Sie zeigen diese Aktivität, wie wichtig ihnen das ist, wie eifrig sie daran arbeiten, um dieses Werk 52 Tage, nicht mal 2 Monate zu Ende zu bringen. Das ist eine Haltung, die uns zum Vorbild dienen kann. Sie zeigt Leben in ganzer Hingabe, völlige Bereitschaft für den Herrn, für das Werk des Herrn. Und das ist heute nicht anders. Diese Hingabe, bereit zu sein für den Herrn, Tag ein, Tag aus, für den Herrn aktiv zu sein, für die Gemeinde, am Arbeitsplatz, in der Familie, im Umfeld, evangelistisch, persönlich, für den Herrn aktiv zu sein. Indem wir weiter bauen an seinem Reich und abwehren, wo es nötig ist. Und dafür ist es wichtig, dass du deinen Platz einnimmst, dass jeder von uns seinen Platz einnimmt. Das ist Gottes gutes Prinzip, 1. Korinther 7. Jeder da, wohin er hin berufen ist, die Stellung soll jeder von uns einnehmen. 1. Korinther 12. Wenn du das Auge bist, dann funktioniere als Auge. Wenn du die Hand bist, dann funktioniere als Hand. Und halt bloß die Klappe zu sagen, wir brauchen das Auge nicht oder wir brauchen die Hand nicht. Jeder Einzelne wird gebraucht. Du wirst gebraucht. Und wenn du dich zurückhältst mit deiner Gabe und deiner Fähigkeit und deinem Einsatz für den Herrn, wo es geht, dann wird der Leib, 1. Korinther 12, das ist das Bild, der Körper geschädigt. Jeder wird gebraucht. Und so wurde jeder an diesem Mauerbau gebraucht. Jeder musste sich mit einbringen. Hier natürlich ein Projekt in zeitlicher Begrenzung. Wir wissen nicht, wo unsere Zeit endet. Aber ich erinnere an 1. Korinther 15, 58, wir haben es gelesen, sei eifrig, sei unermüdlich unterwegs im Werk des Herrn. Es gibt viel Arbeit am Werk des Herrn und selbst wenn Feinde bedrängen, selbst wenn von außen der Widerstand wächst, wenn die Gesellschaft uns Dinge aufdrücken möchte und auch unser Denken schon leider viel zu viel versucht zu prägen, wir können es ein bisschen zumindest entziehen, indem wir darauf achten, womit wir uns beschäftigen. Wenn dieser äußere Widerstand wächst, um das Werk des Herrn zu zerstören, dann lasst uns an diese guten Prinzipien denken, die Nehemia uns vor 2500 Jahren vorgelebt hat. Nichts Neues unter der Sonne. Die Prinzipien gelten. Altes Testament, aber die Prinzipien gelten. Satan wird immer versuchen, durchzubrechen. Er will immer ein Loch in die Mauer stoßen und weiter eindringen. Und auch da ist es wichtig, dass wir uns sammeln unter dem Schall der Posaune, des Horns. Dass wir, wie das Volk Israel damals, als die Posaune geschallt hat, sich sammelt zum Aufbruch und zum Weitergehen. Und manchmal muss dann auch unterbrochen werden, die Arbeit unterbrochen werden. Ich denke zum Beispiel an Ältestensitzungen, die wir spontan haben mussten unter der Woche. Es war wichtig. Das Horn hat geklingelt. Oder Mitgliederversammlungen, die wir spontan einberufen mussten. Wir mussten andere Dinge liegen lassen. Einige von euch mussten ihre Pläne von Sonntagmittag ein bisschen umstrukturieren, aufgeben. Das Horn hat geschallt. Manchmal müssen wir uns sammeln, manchmal müssen wir gemeinsam beratschlagen, uns Seite an Seite stellen, beten und kämpfen. Abschließend möchte ich diesen dritten Punkt mit den Fragen, wie funktioniert das mit der Stärke in diesem Prozess? Am Ende von Vers 14 haben wir gesehen, unser Gott wird für uns kämpfen. Was ist unsere Stärke in diesem ganzen Geschehen? Ich möchte da auf eine Sache verweisen, Epheser 6 und den Aufruf, daran erinnern heute, zieh deine Rüstung an. Diese Rüstung ist zur Abwehr der Angriff. Ich habe es gestern extra nochmal nachgelesen. Epheser 6 sagt nicht, werdet stark im Herrn in der Macht seiner Stärke, zieht an die ganze Waffenrüstung zum Kampf und dass ihr den Feind schlagt. Nein, dass ihr stehen könnt, dass ihr stehen bleibt. Und nochmal glaube ich, dass wir bestehen können, genau. Es ist zum Feststehen, zum Seite an Seite stehen, zum Abwehren in der Hauptsache. Durch das Wort, das ist unsere Waffe. Damit kämpfen wir aktiv. Aber der Großteil der Rüstung ist Schutz, ist Abwehren. Sie dient gegen den Kampf, gegen die Weltbeherrscher und Mächte der Finsternis, gegen die Geistenmächte der Bosheit in der Himmelswelt, sagt Paulus. Und die treten auf, in ganz unterschiedlichen Formen. Zermürbe, kritisiere, bedränge. Deswegen brauchen wir die Waffenrüstung, um gegen diese Angriffe bestehen zu können, abzuwehren. Und so werden wir stark in der Macht des Herrn und seiner Stärke. In dem Sinne kämpft Gott für uns, weil er uns diese gute Rüstung gegeben hat, indem er uns sein Wort gegeben hat. Und gleichzeitig gilt es weiterzubauen, aktiv zu bleiben im Werk des Herrn, nicht stillzustehen. Auch wenn es manchmal Zeiten der Ruhe gibt, und diese Zeiten der Ruhe, die dürfen wir auch nutzen, genießen, für die innige Beziehung zum Herrn, um auszuruhen. Aber der Auftrag ist klar, seid überreich, alle Zeit eifrig im Werk des Herrn. 1. Korinther 15, 58. Wo hapert es bei dir? Wenn du gottesfürchtig leben möchtest, in Christus Jesus, musst du mit Verfolgung rechnen. Deswegen halte eine hohe Sicht auf Gott. Deswegen ist es so wichtig. Wir haben im Buch Habakuk haben wir uns so viel mit Gottes Eigenschaften, seinem Wesen beschäftigt, damit wir eine hohe Sicht auf Gott bekommen. Damit wir geschult sind in Gottes Wort und sicher darauf stehen können. Gegen die listigen Angriffe des Teufels. Lass uns diese Zeiten nutzen, wo wir können, uns vorzubereiten, ihn größer zu sehen und zu erleben in unserem Leben und festzustehen, um bereit zu sein, abzuwehren und weiterzubauen. Und so hoffe ich, dass wir durch diese Strategien gegen den äußeren Widerstand am Werk des Herrn heute einiges mitnehmen konnten. Bete und arbeite, vertraue und kämpfe, wehre ab und baue auf. Drei Doppelstrategien, die wir von Nehemia lernen können im Kampf gegen äußerliche Angriffe gegen das Werk des Herrn. Er führt. Und der Nehemia, der Leiter, geht aktiv voran. Er zieht das Volk mit. Er weiß, es ist nicht sein Werk, es ist Gottes Werk. Und unser Herr wird das Werk vollenden, was er begonnen hat. Er sagt das in Philipper 1, Vers 6. Paulus sagt, ich bin ebenso guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch begonnen hat, es vollenden wird auf dem Tag Jesu Christi. Amen.